Sie hören diese schwierigen Menschen. Der Podcast für kluge Wege im Umgang mit schwierigen Mitarbeitern, Kollegen, Chefs und Kunden. Mein Name ist Alexandra Eppgert und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein. Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Diese schwierigen Menschen. Es geht noch einmal um das Thema People-Pleasing. Das dritte Mal jetzt, in gewisser Weise auch das letzte Mal. Also nicht nur in gewisser Weise, sondern das ist jetzt das letzte Mal. Das soll es aber auch rund und zu Ende bringen, dieses Thema. Ich setze ein paar Sachen voraus, die Sie in den Folgen zuvor schon gehört haben können. Von daher kann es sich anbieten, dass Sie in die Folgen nochmal reingucken, reinhören, besser gesagt. In dieser Folge soll es nochmal ein bisschen darum gehen, was können Sie, wenn Sie bei sich selbst people-pleasendes Verhalten vorfinden, was können Sie tatsächlich tun, wenn Sie in einer Situation sind und people-pleasendes Verhalten an den Tag legen, beziehungsweise was können Sie tun, wenn Sie wissen, Sie kommen wieder in eine Situation, in der Sie klassischerweise zum People-Pleasing neigen und wie können Sie verhindern, in der Situation zu People-Pleasen. Das ist die Idee dieser Folge und genau da horchen wir jetzt mal rein. Zu Beginn werde ich Ihnen jetzt gleich einen Dialog vorlesen, den ich geschrieben habe, geschrieben auf Grundlage von vielen Geschichten, Erlebnissen mit People-Pleasenden Verhaltensweisen. Es ist der Dialog zwischen im ersten Schritt einer Mitarbeiterin und der Führungskraft. Und sie unterhalten sich über das Angebot eines Verkäufers, mit dem sie schon öfter zusammengearbeitet haben und sind sich in der Regel oder sind sich vom Grundsatz her einig, dass die Zusatzleistungen einen Umfang haben, den sie nicht brauchen und dass es insgesamt auch zu teuer ist. In der zweiten Phase findet dann das Gespräch zwischen dem Verkäufer und der Führungskraft statt und wir hören uns, denke ich, am besten beides mal an. Wir starten natürlich mit der Vorbesprechung zwischen der Mitarbeiterin und der Führungskraft. Und das ist dann so, die Mitarbeiterin sagt, so ja, also ich habe mir das Angebot nochmal angeschaut und ehrlich gesagt finde ich es ziemlich teuer. Und die Führungskraft sagt, ja, das sehe ich auch so. Das Angebot ist wirklich überteuert. Die Mitarbeiterin, ja und vor allem die Zusatzleistungen. Also ich bin mir wirklich nicht sicher, ob wir die brauchen. Die Führungskraft, ja, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, den wir klären sollten. Welche Zusatzleistungen brauchen wir wirklich? Welche haben für uns gar nicht den Wert, der dort dargestellt wird? Und die Mitarbeiterin? Okay, dann sind wir uns ja grundsätzlich einig. Wie wollen wir denn da reingehen? Und die Führungskraft? Ganz entspannt, ganz strukturiert. Wir müssen heute gar keine Entscheidungen treffen. Wir hören uns das Ganze an, stellen ein paar gezielte Fragen und gehen schlauer aus dem Gespräch, als wir reingegangen sind. Das ist die Zielsetzung. Okay, das war das Vorgespräch zwischen der Mitarbeiterin und der Führungskraft. Ich glaube, Sie haben schon rausgehört, was ist beiden wichtig aus Ihrer fachlichen Expertise. Und damit beginnt jetzt das Gespräch mit dem Verkäufer. Der Verkäufer startet mit, ja, schön, dass wir heute zusammengekommen sind. Ich habe mich wirklich sehr auf das Gespräch gefreut. Führungskraft. Ja, ich mich auch. Verkäufer. Ja, ich würde vorschlagen, wir steigen direkt über die Zusatzleistungen ein, denn aus meiner Sicht liegt genau an dieser Stelle der eigentliche Mehrwert meines ganzen Angebots. Und daraufhin erklärt er dann ausführlich, klar, richtig engagiert, emotional und mit allem, mein Vater würde jetzt sagen, pipapo, also alles, was dazu gehört, und endet mit, ja, und deshalb würde ich Ihnen empfehlen, das Gesamtpaket so zu nehmen, wie ich es im Angebot auch schon skizziert habe. Die Führungskraft daraufhin? Ja, okay, ich verstehe Ihren Ansatz. Mhm. Wenn ich es richtig höre, dann geht es vor allem um das Zusammenspiel der Bausteine. Verkäufer? Ja, genau. Und wenn Sie jetzt so gucken nach allem, was ich Ihnen erzählt habe, wo sehen Sie denn aktuell noch offene Punkte? Die Führungskraft? Also im Vorhinein waren wir uns ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob wir den Umfang so brauchen. Es erscheint uns schon sehr breit und auch sehr detailliert mit wirklich Angebotsteilen, die überhaupt nicht dem entsprechen, was unsere Zielgruppe benötigt und auch nicht, was wir hier brauchen. Der Verkäufer, ja, das ist nachvollziehbar. Zugleich würde ich dennoch nochmal Wert darauf legen zu sagen, gerade im Gesamtpaket entfaltet sich der eigentliche Nutzen. Daraufhin die Führungskraft.
Ja, das Gesamtpaket. Ja, das birgt schon zusätzlichen Nutzen. Das macht schon irgendwie Sinn. Dann wäre es ja auch nicht wirklich zielführend, das auseinanderzunehmen. Ja, aber ja, es macht schon Sinn, der Verkäufer daraufhin. Also wenn Sie einzelne Bausteine rausnehmen, dann verlieren Sie am Ende die ganze Wirkung. Ja, das wäre natürlich, also ja, dann sollte man es wahrscheinlich komplett denken. Also das Ganze und nicht nur in Stückwerk, ja. Sie merken, hier entsteht schon was, oder? Also Sie merken, die Führungskraft geht in eine andere Richtung, als die Person es sich vorher überlegt hat, als für sie vorher relevant war. Und der Verkäufer daraufhin? Ja, und preislich bewegen wir uns natürlich im marktüblichen Rahmen. Daraufhin die Führungskraft? Ja, das deckt sich mit dem, was wir gesehen haben. Ja, das stimmt schon. Der Verkäufer? Also ich meine, wir bewegen uns preislich im richtigen Rahmen. Wir haben ein umfassendes Angebot mit wirklich Gesamtnutzen, wenn Sie alle Zusatzleistungen nehmen, einfach weil die Dinge ineinander greifen. Was würde Sie denn aktuell noch davon abhalten, das jetzt so umzusetzen? Die Führungskraft? Ja, so richtig spricht im Moment nichts dagegen. Daraufhin der Verkäufer. Dann lassen Sie uns das doch jetzt direkt festhalten. Dann haben Sie das Thema sauber entschieden. Und dann können Sie sich endlich wieder auf anderes konzentrieren. Wollen wir das so machen? Die Führungskraft? Ja, so machen wir das. Ja, und wahrscheinlich haben Sie es ja mitbekommen. Es gibt da diese Augenblicke, in denen das Gespräch halt wirklich kippt. Und das möchte ich mir jetzt mit Ihnen ein bisschen genauer angucken, beziehungsweise ich möchte jetzt gar nicht so sehr in die Textanalyse beziehungsweise in die Dialoganalyse gehen, sondern noch viel eher gucken, was können Sie tun, was können Menschen mit people-pleasendem Verhalten tun, um sich auf eine solche Situation so vorzubereiten, dass am Ende auch rauskommt, was Ihnen wirklich wichtig ist einerseits und auf der anderen Seite, wie können Sie auch innerhalb der Situation sich immer wieder die Beinfreiheit verschaffen. Denn vielleicht nochmal so zur Zusammenfassung. Vor dem Gespräch waren sich Mitarbeiterinnen und Führungskraft einig. Erstens, das Angebot ist zu teuer. Zweitens, die ganzen Zusatzleistungen werden nicht benötigt. Und rausgegangen ist die Führungskraft mit, jo, wir machen das so, wie es im Angebot steht. Also da könnte man jetzt natürlich sagen, naja, die Führungskraft hat jetzt weitere Informationen, neue Informationen. So war das Gespräch aber im Grunde nicht angelegt. Es war nicht so angelegt, dass jetzt Zusatzinformationen, die wirklich überzeugen, auf den Tisch gelegt wurden, sondern es war so angelegt, dass einfach innerhalb dieses Dialogs etwas zwischen den beiden Gesprächspartnern passiert, was zu einer Veränderung der Entscheidung am Ende führt. Und das ist ja im Endeffekt genau das, worum es geht, wenn wir von people-pleasendem Verhalten sprechen. Darum, Sie werden es mitbekommen haben, es gab so diese verschiedenen Kipppunkte. Und jetzt möchte ich gerne mit Ihnen schauen, was kann man machen, um solche Kipppunkte zu vermeiden. Wir fangen mit der Vorbereitung an, denn im Endeffekt ist es so, wenn Sie weniger people-pleasendes Verhalten in einem Gespräch leben möchten, dann braucht es eine gute Vorbereitung. Es braucht bestimmte Hilfsmittel innerhalb des Gesprächs und es braucht dann eben auch noch die dritte Phase, nämlich einmal die Rückschau, um dann quasi mit dieser Rückschau schon das nächste Gespräch wieder vorzubereiten. Fangen wir an mit der Vorbereitung. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, Mensch, Vorbereitung, was wollen Sie denn jetzt von mir? Fangen wir einfach erstmal an. So, die Vorbereitung besteht erst einmal mit dem ersten Zettel. Und ich sage sehr bewusst erster Zettel, weil es eben nicht der letzte Zettel ist, über den wir hier sprechen werden. Sie werden möglicherweise auch zum Ergebnis kommen, dass Zettel nicht Ihre Welt sind. Aber abstrahieren Sie vielleicht an der Stelle auch einen Moment. Und es geht eben um das wirkliche gedankliche Vorbereiten. Ich bin wirklich ein großer Fan davon, einmal Zettel zu machen, weil ich immer finde, es ist gut, wenn man etwas visuell direkt vor sich hat, auch haptisch, also einmal dreidimensional quasi. Wenn Sie für sich feststellen, ja, ich brauche es gar nicht visuell, es reicht für mich, das einmal zu durchdenken, dann ist das auch fein. Gucken Sie, was für Sie stimmig ist. Aber, einmal das große Aber, machen Sie es nicht so, dass Sie am Ende des Tages Gründe finden, warum Sie es nicht machen. Das wäre so quasi der einzige Knackpunkt, wo ich sagen würde, vielleicht ist der Zettel doch das Richtige. Aber ich will jetzt gar nicht zu lange rum hantieren rund um das Thema Zettel, sondern erst einmal, was soll auf den ersten Zettel drauf? Auf den ersten Zettel soll erst einmal drauf Ihre Rahmenbedingungen, die Sie für sich klar haben, die für die Entscheidung relevant sind. Und vor allen Dingen auch Ihre roten Linien. Das muss auf diesen ersten Zettel. Und jetzt werden Sie sagen, also liebe Frau Ebgert, das soll ich auf einen Zettel schreiben, also das muss ich ja nicht in eine Notiz schreiben. Das weiß ich doch und wenn ich davon wirklich abweichen sollte, dann ist das eine spontane Entscheidung in der Situation und dann ist das auch genau richtig so. Oder vielleicht werden Sie auch sagen, Frau Ebgert, für die Rahmenbedingungen und die Entscheidungen, für die roten Linien, da brauche ich doch keinen Zettel. Ich spüre schon, was zu tun ist. In der Situation wird schon alles laufen, genauso wie es richtig ist. Und da kann ich Ihnen sagen, wenn Sie diese Gedanken jetzt im Kopf haben, das ist die klassische People-Pleasing-Gedankenspirale. Es gibt verschiedene Texte, die ich dazu auch gelesen habe, die das Ganze auch als Selbsttäuschung bezeichnen. Ich finde, Selbsttäuschung ist ein sehr hartes Wort, aber irgendwie stimmt es auch. Manchmal sind ja die härtesten Worte die dann es genau am besten auf den Punkt bringen. Naja, und warum ist das so? Weil das ja genau das Muster ist, warum People-Pleasing dann eben in der Situation doch nicht funktioniert. Weil nämlich in der Situation dann das Wahrnehmen der schlechten Stimmung doch so stark ist, dass es das Verhalten von People-Pleasern leitet. Und dann hilft es nicht, spontan zu sein. Und ich sehe ihn, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sie ein sehr liebenswürdiger, sehr spontaner Mensch sind und dass Sie in der Situation auch viel wahrnehmen. Also da kann ich Ihnen tatsächlich die anderen People-Pleasing-Folgen nochmal ans Herz legen, wo es ja auch um People-Pleasing und Empathie geht zum Beispiel. Also das steht alles völligstens außer Frage. Der Punkt ist einfach, dass eine Notiz über das, was Ihnen als Rahmenbedingung wichtig ist, was Ihnen für die Entscheidung wichtig ist, eine Notiz über Ihre roten Linien hilft Ihnen, nicht der Stimmung zu folgen, sondern dem, wovon Sie unabhängig von jeglicher Stimmung sagen würden, das ist für mich wichtig, das ist für mich richtig. Und genau darum ist es für People-Pleaserinnen und People-Pleaser unbedingt wichtig, eben die Entscheidungen vor dem Gespräch zu treffen und sich dann im besten Falle auch noch daran zu halten. Und darum der erste Zettel. Also der erste Zettel eben mit den Entscheidungen, mit den Rahmenbedingungen, die für Sie wichtig sind und eben auch mit den roten Linien. So, damit sind wir aber noch nicht fertig in der Vorbereitung. Also wir sind noch nicht am Gespräch angekommen. Wir haben für die Vorbereitung noch einen zweiten Zettel. Beim zweiten Zettel geht es darum, wie Sie aus einer Situation, die unter Umständen mit hohem emotionalen Druck verbunden ist, wieder rauskommen. Also wie Sie es schaffen können, dass Sie nicht diesem emotionalen Druck nachgeben, sondern aus der Situation rauskommen. Und das sind eben die Exit-Möglichkeiten. Die sehr softe Variante wäre sowas wie: Lieben Dank für den Austausch, das war für uns jetzt sehr wertvoll. Wir müssen da einmal drüber nachdenken und ich melde mich bei Ihnen in der nächsten Woche. Das wäre eine sehr softe Exit-Möglichkeit und bietet Ihnen Zeit und Raum und vor allem den Raum, ohne die Stimmung des anderen eine Entscheidung treffen zu können. Manchmal ist es ja auch so, da reicht diese Zeit- und Ortsverschiebung nicht und dann braucht es eben noch etwas anderes. Also immer, wenn Sie so etwas hören wie, ja, klar, das verstehe ich schon, aber nur ganz kurz, wo sehen Sie denn noch Bedenken? Oder auch alternativ, also nur damit ich das jetzt einordnen kann. Oder noch ganz anders, also sagen Sie doch mal, was würde Sie denn jetzt noch abhalten? Also wenn Sie solche Dinge hören, dann hilft es nur, sich inhaltlich zu positionieren und wirklich eine Grenze zu setzen. Denn ansonsten geraten Menschen mit people-pleasenden Verhalten erfahrungsgemäß eben ganz schnell ins Erklären, machen die eigene Position durch Relativierung weicher, anschlussfähiger und öffnen Verhandlungsspielraum, den sie gar nicht möchten. Was sind dann zetteltaugliche Beispiele, also etwas, was sie auf ihren Zettel draufschreiben könnten? Ja, ich nehme das mit und melde mich. Oder wenn immer noch weiter nachgefragt wird, wie gesagt, ich prüfe das für mich. Beide Beispiele sind dabei ganz kurz und auf den Punkt. Sie bieten nicht die Möglichkeit, weitere Diskussionen zu öffnen und machen einfach einen Punkt. Es kann sein, dass Ihr Gegenüber das nicht von Ihnen kennt, aber es geht ja auch hier um was anderes. Es geht ja darum, sich im Vorhinein zu überlegen, wie Sie anders handeln können. Also damit auch zwangsläufig dem anderen gegenüber ein anderes Verhalten an den Tag zu legen. Einfach, damit Sie im Nachhinein zufriedener aus der Situation herausgehen können und dem treu geblieben sind, was Ihnen wirklich wichtig war. Das heißt, wir haben jetzt in der Vorbereitung zwei Zettel vorbereitet. Zettel Nummer 1, was sind die Rahmenbedingungen, welche Entscheidung liegt mir hier auf dem Tisch, was ist mir wichtig und auch wo sind meine roten Linien, Zettel 1. Und Zettel 2 mit Exit-Möglichkeiten. Auch hier werden Sie möglicherweise wieder sagen, brauche ich nicht, das passt schon alles. Machen Sie es trotzdem. Schadet ja nicht. Und damit kommen wir jetzt tatsächlich ins Gespräch. Und hier ist es mir ganz wichtig, dass Sie für sich im Kopf haben, dass es nicht darum geht, dass Sie perfekt reagieren. Es geht darum, eben nicht automatisch mit der Stimmung im Raum mitzugehen und in gewisser Weise mehr Verantwortung für die Stimmung im Gespräch zu übernehmen, als, bitte sehen Sie mir das jetzt nach, dass ich das sage, als eben für das Ergebnis. Und dafür brauchen wir in gewisser Weise 4 verschiedene Dinge. Wir brauchen, dass Sie wahrnehmen, wie sich die Stimmung in einem Raum entwickelt. Dass Sie also wahrnehmen und nicht nur darauf reagieren, quasi vorbei an Ihrem Kopf. Dass Sie bewusst merken, wie sich die Stimmung gerade im Raum verändert, dass Sie die Stimmung bewusst empfinden. Das ist das Erste, was wir brauchen. Das Zweite ist, dass wir für das Gespräch konkrete Möglichkeiten benötigen, bei sich selbst zu bleiben, sich innerlich zu sortieren und viertens handlungsfähig zu bleiben. Und genau diese 4 Punkte möchte ich mir mit Ihnen jetzt gemeinsam anschauen. Wenn wir vom Wahrnehmen sprechen, von diesem bewussten Wahrnehmen, dann hilft da erfahrungsgemäß eigentlich immer die Stimmungsampel. Das ist im Grunde ganz simpel. Wie empfinde ich gerade die Stimmung? Ist die Stimmung grün? Dann ist alles ruhig, dann ist alles klar, die Stimmung ist positiv. Es ist nichts da, was mich irgendwie reinzieht. Ist die Stimmung gelb? Dann stellen Sie fest, irgendwas könnte da kippen, es wird ein bisschen unangenehmer, Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen werden drängender, es wird halt so ein bisschen unangenehmer. Und wenn die Stimmung rot ist, dann droht es wirklich zu kippen. Und dann ist da so ein innerer Drang, Frieden stiften. Einfach Frieden, dann brauchen Sie Frieden. So, wenn Sie das für sich einmal verorten, grün, gelb und rot, dann haben Sie quasi so eine Art Markierung. Dann können Sie es festhalten und in einer Situation eben nicht nur im Sog des Gesprächs sein, sondern in gewisser Weise die Metaebene immer mitfühlen und mitwahrnehmen. Und dann können Sie ab gelb Folgendes machen. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, bei sich selbst bleiben. Achten Sie auf Ihren Körper, verändern Sie Ihren Körper. Lehnen Sie sich zum Beispiel leicht zurück, sprechen Sie ein Stückchen langsamer, machen Sie kurze Pausen, unterbrechen Sie vielleicht auch die Situation kurz. Sie können etwas trinken, Sie können im Zweifel auch auf Toilette gehen. Vielleicht ruft Sie ja auch jemand an. Sie könnten ja im Vorhinein auch mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, Kollegen, Kollegin besprochen haben, dass Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt angerufen werden. Oder auch etwas sehr Elegantes, schenken Sie Kaffee oder Wasser nach. Wenn Sie in einem Präsenzmeeting sind, dann können Sie ja freundlicherweise auch dem Gesprächspartner, der Gesprächspartnerin nachschenken. Wenn Sie in einem Online-Meeting sind, schenken Sie halt nur sich selbst ein. Das ist ja kein Problem. Das Ziel ist einfach, dass Sie Tempo rausnehmen. Wenn Sie merken, die Stimmungsampel ist auf gelb, dann nehmen Sie Tempo raus. Versuchen Sie, automatische Reaktionen zu unterbrechen. Das hilft einfach, dass Sie sich selbst regulieren, dass Sie wieder ein Stückchen mehr zu sich selber kommen. Das heißt, jetzt hatten wir schon das Wahrnehmen mit der Stimmungsampel. Wir haben das bei sich selbst bleiben. Und damit kommen wir zum dritten, so das innere Sortieren. Und hier kommt dann auch der dritte Zettel, der sinnvoll ist. Auf diesem Zettel sollten, wenn möglich, Dinge stehen, die Sie sich auch schon natürlich vorher überlegt haben, was für Sie wichtig ist. Also passende Sätze, die ich im Bereich People-Pleasing immer als sehr wichtig oder sehr passend finde, ist so ein Satz wie, ich bin nur für mich verantwortlich. Das ist dieses Motiv mit, ich bin nicht für die Stimmung im Raum verantwortlich, sondern erst einmal nur für mich. Und das bedeutet, dass ich auch für die Ergebnisse verantwortlich bin, für die ich stehe. Ich bin aber nicht dafür verantwortlich, dass am Ende des Tages alle glücklich sind. Ein anderer Satz könnte sein, die Stimmung ist die Stimmung. Das macht es so ein bisschen, das führt zu so einer leichten Trennung, dass man sich davon so ein bisschen löst und sagt, ja, so ein bisschen wie eine Rose ist eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Also einfach sagen, ja, die Stimmung ist halt die Stimmung. Es ist, wie es ist. So. Und ein Satz, den ich für People-Pleasing auch als sehr stark empfinde, ist, ich muss das jetzt nicht lösen. Die Dinge sind jetzt gerade auch einfach so. Ich muss das jetzt nicht lösen. Das Ziel bei allen drei Sätzen oder jedem anderen Satz, den Sie für sich noch passender finden, muss eben oder ist an dieser Stelle immer, sich innerlich zu stabilisieren und dabei Rechtfertigungen zu vermeiden. Also einfach für sich selbst die innere Klarheit finden. Das ist das innere Sortieren. Und damit hatten wir also jetzt schon die Stimmungsampel. Wir hatten dieses bei sich selbst bleiben, indem Sie sich einerseits Raum und Zeit verschaffen, andererseits einfach auch ihren Körper ein Stückchen verändern. Und das ist der dritte Schritt, das innere Sortieren, dass sie sich daran erinnern, einfach auf so einer Mindset-Ebene, dass sie sich daran erinnern, wo sie kognitiv an der Stelle stehen. Und das bedeutet zum Beispiel, die Stimmung ist die Stimmung oder ich muss das jetzt nicht lösen. Und damit kommen wir zum vierten Punkt. Der vierte Punkt war, hatte ich eben gesagt, das Thema Handlungsfähigkeit. Das kommt immer dann zum Tragen, wenn Sie merken, dass sich das Gespräch im Kreis dreht. Schauen Sie dann einfach auf Ihren zweiten Zettel mit den Exit-Varianten und je nachdem, wie das Gespräch gerade ist, wo es steht, nutzen Sie die eine oder die andere oder vielleicht noch eine dritte, die Sie sich im Zuge der Vorbereitung des Zettels noch weiter ausgedacht haben. Das sind die vier Schritte, die Ihnen im Gespräch weiterhelfen können. Also erstens die Stimmungsampel, also dieses wirklich Wahrnehmen, was passiert im Gespräch und wirklich aktiv werden, sobald Sie merken, oh, das rutscht hier auf gelb. Dann das Thema sich bei sich selbst bleiben, also einfach den Körper ein Stückchen verändern, sich zurücklehnen, Tempo rausnehmen und wirklich zu versuchen, automatische Reaktionen zu verhindern, zu unterbrechen. Und der dritte Zettel wäre, oder das, der dritte Punkt ist dann eben nochmal ein Wurf auf den dritten Zettel, nämlich dieses innere Sortieren mit bestimmten federführenden kognitiven, mentalen Stützen, die Ihnen helfen, immer wieder sich auch darauf zurückzubeziehen, eben nicht people-pleasendem Verhalten zu folgen. Und der vierte Schritt ist dann die Handlungsfähigkeit gewesen oder ist die Handlungsfähigkeit, über die ich Ihnen gerade erzählt habe, indem Sie den Zettel mit den Exit-Varianten nutzen. So, das sind schon sehr starke Instrumente, die Ihnen hoffentlich helfen, ein Gespräch zufriedenstellender für sich zu führen. Jetzt hatte ich gesagt, nach dem Gespräch ist quasi schon die Vorbereitung auf das nächste Gespräch. Und genau da möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen. Wenn das Gespräch gelaufen ist, alle Protagonisten sind wieder in ihre Winde verstreut. Sie haben vielleicht auch ein bisschen Abstand zu diesem Gespräch für sich gefunden. Dann schauen Sie sich doch bitte noch einmal den ersten Zettel aus Phase 1 durch und überprüfen kurz, vielleicht mit einer Skala, wie gut bin ich bei meinem Plan geblieben. Prüfen Sie ruhig auch, wie hat sich das angefühlt? War es wirklich schlimm, die Stimmung des Gegenübers auszuhalten? Und eine Frage, die ich sehr wichtig finde, wann hat der Druck wegen der Stimmung des anderen geendet? Diese Frage finde ich besonders wichtig, weil die meisten Menschen, die people-pleasendes Verhalten an den Tag legen, mir berichten, dass der Druck meistens schon endet, wenn die andere Person aus dem Raum ist oder wenn man auch nicht mehr den gemeinsamen virtuellen Raum teilt. Und schauen Sie mal, vielleicht ist das ja bei Ihnen auch so. Und damit möchte ich Ihnen dann zum Abschluss noch sagen, wenn Sie sich jetzt wirklich auf den Weg machen wollen, weniger people-pleasendes Verhalten an den Tag zu legen, dann empfehle ich Ihnen, jedes Gespräch einfach als Lernsystem zu nutzen. Und dann geht es nach dem Gespräch im Kern eben um die folgenden drei Fragen. Was ist mir heute in diesem Gespräch richtig gut gelungen? Was würde ich beim nächsten Mal anders machen? Und wie würde ich es beim nächsten Mal machen? Was hätte ich stattdessen sagen können? Das sind nochmal drei wichtige Fragen, weil sie im Grunde die Erfahrung des ersten Gesprächs mit dem nächsten Gespräch schon verbinden und sie so nochmal auch stabilisieren, möglicherweise Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die sie ansonsten für sich gar nicht denken könnten. So, das war sie jetzt, die dritte Folge zum Thema People-Pleasing. Ich hoffe, dass die verschiedenen Perspektiven, Sichtweisen, Inhalte Sie weitergebracht haben, Ihnen die Möglichkeit gegeben haben, sich nochmal ein Stückchen an das Thema People-Pleasing-Verhalten heranzuwagen. Vielleicht hilft es Ihnen ja auch, andere in Ihrem Umfeld nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Und ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall sehr viel Freude mit dem Projekt People-Pleasing und erstmal für heute noch einen ganz wunderschönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss!